Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.
Der 31. März 2026, ein Tag vom 1. April. Und es ist kein Scherz, dass der Podcast auch wieder online ist. Hallo Carsten. Moin.
Hi.
Wir haben heute einen Gast, ganz toll, freut mich sehr. Und zwar ist zugeschaltet Heiko Zimmermann. Hallo Heiko.
Hallo Stefan.
Heiko, bevor ich das mache, was ich am besten kann, nämlich dummes Zeug quatschen, stell du dich doch mal selber kurz vor. Wo kommst du her? Wer bist du? Was machst du?
Ja, was soll ich erzählen? Ich bin Veranstalter des Ancora Yacht Festivals in Neustadt. Also läuft immer noch unter dem Label größte Inwater Boat Show in Deutschland. Und das ist hier auch tatsächlich, was Booteanzahl betrifft. Und ich glaube auch einer der größten an der Ostsee überhaupt. Und das mache ich seit 2022. Da habe ich die erste Veranstaltung selbstständig gemacht als Unternehmer. Davor habe ich, ich würde mal sagen, 9 Jahre Messe gemacht, dann bei der Hamburg Messe und Kongress, unter anderem auch Hanseboot, da er auch die Verbindung, weil wir damals tatsächlich die Hanseboot Ancora Boat Show gemacht haben. Und Hanseboot ist 2017 eingestellt worden. Und im Zuge von Corona, also so über die 2019, 20, haben keine Publikumsmessen mehr stattgefunden, war ein ganz schwieriges Thema. Ihr erinnert euch, da ist auch die Boot ausgefallen und so weiter. Mhm. Ja. Und da habe ich wurde der Geschäftsbereich aufgelöst und ich habe mich selbstständig gemacht, weil ich gesagt habe, Inwater Boat Shows, das ist es, wo es in Zukunft hingeht und das bestätigt es auch so über die letzten Jahre. Ich selber bin Segler seit Anno Dunemals, also klassisch, kennt ihr alle, im Opti angefangen auf der Nordseeinsel Jüst, ich komme eigentlich aus Süddeutschland und habe da am Rhein auf dem Goldkanal gesegelt,
Mikus-Kanal.
Natürlich ist unser Miku, der kommt aus Rastatt. Der kommt aus Rastatt. Hier unser Podcast-Kollege und Segelreporter Langzeit.
Genau.
Ja,
genau.
Witzig.
Da habe ich tatsächlich, der erste Kontakt mit Jollen. Und die Jolle haben wir nachher auch, das war die Jolle vom Nachbarn. Und die haben wir dann gekauft und sind damit nach Jüst gefahren in unsere Heimat. Also meine Mutter kommt von Jüst, daher diese ganze Verbindung. In die Waddensee und habe da angefangen, Opti zu segeln oder mit unserer Jolle und habe meinen ersten Jollenkreuzer Anfang der 80er gehabt, da war ich auch 2 Jahre auf Jüst gewohnt und bin mit dem Jollenkreuzer so schön bis, Spiekeroog, Wangerooge bis Borkum und Delfzijl bis ins Eiselmeer und so, das waren ganz schöne Touren und dann bin ich zurückgekommen und habe neben allen möglichen Stationen, habe irgendwann im Mitte der 90er bei Dele angefangen als Marketingleiter.
Ja. Ach, guck.
Daher die nächste Verbindung in die Bootsbranche. Hab damals die Dele 29 und die Dele 38 auf den Markt gebracht. Damals noch Judel Frohlich, also mit Thorsten Konradi. Das war auch ein schönes Projekt, schöner Move damals. Und sind da auch die 29 zum Beispiel da auch Regatta gesegelt. Da gab es auch Weltmeister sogar mit einer in der kleineren Klasse, damals noch IMS, wenn ich richtig erinnere.
Damals war Dela noch in Freienohl, ne, im Sauerland. Ne?
Genau, die waren Freienohl und die sind dann, ich war 1,5 Jahre dabei und bin dann tatsächlich mit der Pleite damals rausgekommen und bin nach Hamburg und durch das Netzwerk habe ich direkt bei Pantenius damals angefangen als Marketingleiter.
Das muss überall dabei, du bist da witzig.
Diese Branche.
Ja, genau. Voll.
Da geht keiner verloren.
Ja.
So, und dann habe ich damals mit Harald Baum zusammen 125 Jahre Pantenius gefeiert. Das war ganz süß, also auch Logo-Entwicklung mitgemacht und so. War eine tolle Zeit. Aber es war Herausforderung, sag ich mal, mit Harald zusammenzuarbeiten. Aber cool, was er gemacht hat, coole Geschichten. Und mit seiner Elan sind wir dann die Elbe lang gesegelt oder Schifffahrtsregatta und so. Das war schon cool. Coole Zeit. Ja, dann bin ich in Stadtmarketing gewechselt damals und habe weiß nicht, 7, 8 Jahre, habe ich Hamburg vermarktet. Da war ich zuständig für die Marke Hamburg und habe da also tatsächlich dafür gesorgt, also zu dem, was wir heute in Hamburg auch sichtbar haben. Das war so ein, das war auch so eine Aufbruchssituation. Hamburg als, als Marke zu vermarkten, war ein Case damals. Das gab es so in der Form nicht, dass man eine Stadt zur Marke macht.
Das war ja auch eine Zeit, wo Hamburg gelitten hat unter diesem Berlin-Boom, ne?
Ja, ja, das war ein Thema, aber auch das Thema München, wenn du das, wenn du in die Richtung denkst, ja. Wettbewerb und was eigentlich schwierig ist. Man kann heute sagen, Städte im Wettbewerb ist eigentlich schwierig, weil das sind ja immobile Geschichten. Also du redest ja über etwas, wo die Menschen sich dafür entscheiden. Und dann haben wir, man sagt immer Outgoing und Incoming. Incoming ist klassisch Tourismus, Marketing und Outgoing ist eher das Wahrnehmen der Stadt weltweit. Und das war eine unserer Aufgaben, Hamburg auf die Weltkarte zu bringen. Und das, glaube ich, haben wir ganz gut hingekriegt. Und hat sich inzwischen natürlich professionalisiert und weiterentwickelt. Aber es war damals ein cooler Anfang. Ja, und dann bin ich von da aus zur Hamburg-Messe und habe, weil mich damals der Chef gefragt hat, ey, wie, du kannst segeln? Da kannst du doch die Hanseboot übernehmen, die darf dahin. Ja, das war auch so. Also es war tatsächlich ein schwieriges Thema. Und war leider schon, muss man sagen, trotz aller Versuche, die wir danach noch in Gang gesetzt haben, war schon klar, dass sie eigentlich tot war. Also wenn die Reputation von drei Seiten, also das ist der Veranstalter, das sind die Besucher und die Aussteller, wenn die alle sagen, das ist mühsam und schwierig und alles ist schlecht, dann funktioniert es nicht mehr. Also das hängt sehr viel mit Psychologie zusammen. Ja, und so kam ich dann 22 zu meinem eigenen Projekt und mache jetzt Ancora Yacht Festival.
Das ist lustig, dieses Karussell, was du da in der Branche gemacht hast. Also dieses, das war auf deiner Messe, die nach Corona die erste wieder war, die stattfand.
Ja.
Und da hatte man ja diesen, ich habe mal gesagt, guck, der Wanderzirkus ist wieder unterwegs. Den hatte man ja aber dann 2 Jahre nicht gesehen. Und ich habe mir das so verglichen mit, habe gesagt, der Wanderzirkus war wieder da. Aber der früher die Löwen domptiert hat, der ist jetzt am Trapez und der Clown immer spielt also jetzt die Trompete. Also
Rollen.
Ja. Immer so, ey, wie geht's? Ja, ich bin jetzt dahin gewechselt, ich bin jetzt hier, ich habe jetzt da angefangen. Ach, das ist eigentlich fast ein geschlossener Kreis, wo ab und zu mal einer reinrutscht. So wie du, kennt man auch aus der Branche. Ey, du segelst, dann machst du die Messe. Das kennt man auch aus der Branche. Sag mal, du hast doch Word auf dem Rechner. Ja, komm, dann machst du jetzt Marketing.
So war es bei mir jetzt nicht.
Ja.
Also ich hab schon mal Marketing studiert und habe deswegen auch eine ganz gute Grundvoraussetzung, aber richtig ist natürlich, wie wir alle wissen, wir finden uns ja in dieser Branche alle wieder. Also interessant, dass ja keiner verloren geht, also gefühlt. Wenn der eine, das was du gerade erzählst, wenn der eine bei der einen Firma weg ist, dann siehst du ihn bei der anderen wieder. Das ist so. Und das ist das Schöne übrigens. Also ich mag diese Branche. Ich mag ja auch diese Family, diesen Family-Gedanken.
Ja.
Und Carsten, wir kennen uns auch schon. Ich weiß nicht, wie Ida, damals warst du noch bei, was warst du bei Segel, nicht Segelreporter, bei überhaupt Seglerzeit?
Bei der Yacht war ich. Bei der Yacht war
oder
ich.
Bei der Yacht sogar.
Na, stimmt. Ja, natürlich, stimmt. Das war ja 10 Jahre meiner Geschichte. Genau. Aber okay, aber für Journalisten, okay, es gibt ja immer noch welche, die dann auch auf die andere Seite, auf die böse Seite der Macht wechseln, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber das ist ja eine PR oder Journalismus und PR-Bereich ist ja auch ein normaler Schritt halt eben. Das sind dann Leute, die wenigstens ehrlich bezahlt werden für die Arbeit. Aber nee, das ist bei mir eher so. Aber das ist die einzige Möglichkeit, die man eigentlich so hätte. Na, wobei, nee, gibt es ja auch Journalisten, die jetzt dann irgendwie. Guck mal, ich weiß ja auch, hier ein Kollege, der macht bei Bavaria inzwischen irgendwie Marketing machen. Naja, ja, so.
Genau.
Oder auch, genau, guck mal, Edde Bock war damals mein Chef, der hat ja auch eine Zeit lang, wo du eben über Dealer sprachst, also war das dann bei Hanse, der das ja schon auch ein paar Jahre übernommen, ich glaube, da im Marketingbereich. Ne, also das gibt es ja durchaus, aber bei mir ist der ein bisschen vorbeigegangen und ja, ich hänge immer noch bei dem gleichen Kram und tippe hier in die Tasten. Ja.
Genau, und mit Stefan haben wir ja damals, daher kennen wir uns, damals Bette aus der Taufe gehoben auf der Hanseboot. Stefan, war es 2016, oder?
Boah, nee, 2016. Wir haben uns kennengelernt, weil Das weiß ich ganz genau, weil ich auf Segelreporter 2011, Ende 2011, einen kritisch, glaube ich, sehr lustigen Artikel über die Hanseboot geschrieben habe. Und dann hat Heiko ist natürlich schlau. Ich hatte dann, Carstens Handy geht wieder. Carsten, ich schicke dir mal ein Manual, wie man das ausmacht.
Da bin ich, das war mein Wecker.
Er hat jetzt mit dem Hammer draufgehauen. Er hat mit dem Hammer jetzt draufgehauen.
Das war weg.
Nein, da habe ich meine Buchvorstellung gemacht von Digger Hamburg, mein erstes Buch in 2012 oder das Ende 2012. Ja. In Schleswig in der Werft. Und da kamst du ganz schlau vorbei. Warum schlau? Weil du gesagt hast, ey, wir sind hier auf die Messe kommen und schwupp, habe ich nicht mehr so schlecht geschrieben.
Ah, bist du?
Da war ich mit Digger auf der Messe. Ja, das muss Ende 2012 gewesen sein. Das war echt ein tolles
Erlebnis. Das war auf der Werft von Bastian
Haug. Genau.
Ja, genau.
Damals noch.
Stimmt,
da haben wir uns kennengelernt. Und da weiß ich noch, was immer sauer war. Bei mir am Stand wurde immer geraucht. Da war noch, Carsten, du wirst dich erinnern, und treue Segelreporterleser auch, da war ich mit Andreas Gabriel, haben wir uns praktisch auf einem Stand gemischt, mit dem Kajak Maran.
Kajak Maran, das war zur Anfangszeit, genau, wir sind auch 2010 gestartet mit Segelreporter und Kajak Maran war cool, dem haben wir sogar ein Segel gesponsert, da haben wir die erste Ausgabe, wo wir aber Segelreporter mal Sponsor waren und haben dann so ein Logo drauf gemacht und das war ja cool, das war ein witziger Typ, der durch, wie war das, ohne Geld durch Europa gesegelt irgendwie, ne, mit so einem Kanu, mit einem Kajak, wo er quasi
zwei Kajaks hatte. Ja. In der Mitte ein Optisegel oder zwei
Optisegel. Stimmt. Ich habe es sogar mal besucht da an der Nordsee.
Ja,
du wolltest völlig, was sagen. Völlig schräg ist er noch in Büsum oder Husum oder irgendwo da oben angekommen, Büsum. Oder?
Genau. Da habe ich ihn tatsächlich dann auch nochmal, der war aber auch auf den Messen immer, hat immer was zwischendurch gemacht. Aber war so
ein. Da haben wir einen Wahnsinns-Shitstorm gekriegt, weil wir, die Messe war getaggt rundherum von irgendeinem Sprayer, der hat sich SR abgekürzt. Also diese Tags waren das schon.
Ach so.
Und dann weißt du das noch, Carsten? Dann bin ich mit Andreas gekommen, wir nehmen mal zwei Flaschen Astra, gehen mal raus. Und dann haben wir uns gegenseitig fotografiert und haben mit diesen Astra-Flaschen so getan, als ob wir gesprayt haben. Und hatten darüber geschrieben, da haben die sich aufgeregt. Wie könnt ihr nur, ich hatte sowieso schon zugetaggt, jetzt fangt ihr damit auch noch an, ich lese Serienreporter nie wieder. Dabei waren wir das gar nicht, das war wie Ost damals.
Ach so. Weil ich zuck gerade zusammen, weil Joni hatte tatsächlich, aber es war in Düsseldorf, da hat er überall die Kärtchen auf den Klos versteckt, also unsere Visitenkärtchen oder so. Ach, dann virales Marketing. Gab es aber auch dann irgendwie Ärger irgendwann mal zu den Anfangszeiten. Naja, irgendwie.
Aber dann kam ja, Stefan, die Geschichte mit Bente damals, war ja 2016, als wir damit angefangen haben. Also
das war früher,
oder deswegen war vielleicht 2015, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das Geile ist, wenn du heute in der Branche, wir wissen alle, das ist ja eine sehr konservative Branche und dann natürlich auch sehr verhaftet in bestehende Prozesse und finde das auch gut, was nicht schlecht sein muss, aber interessant war natürlich eure Aktion damals, die ihr gemacht habt. Wenn du da heute noch von erzählst, dann sagen die Leute, ja, das ist eine Meise, das funktioniert doch überhaupt nicht. So kann man doch überhaupt kein Boot vermarkten.
Der hat ja eine Meise, weiß ja inzwischen auch jeder.
Ich habe das alles total vergessen, komischerweise. Ja, da kam noch drin.
Sehr cool, ja.
Stimmt. Aber Heiko, ist ja ganz interessant, weil wollte ich schon immer mit dir sprechen. Wir haben ja immer sehr interessante Gespräche, wenn wir uns treffen. Hanseboot ist ein tolles Stichwort, weil du vorhin gesagt hast, es hat so von drei Seiten hat die Hanseboot gekriegt. Ich habe die immer sehr gemocht, auch wenn ich sie mal lustig kritisiert habe. Es war wirklich auch
das war übrigens, ehrlicherweise, das haben ganz viele. Also das siehst du ja heute noch. Heute reden die noch von der Hanseboot und das ist so schade, dass es sie nicht mehr gibt.
Das wollte ich sagen, denn auf einmal, wie sehr da Psychologie ist, alle haben, und ich habe mich so aufgeregt, dass vor der Messe manche Aussteller gesagt haben, kein Bock, es haben sogar welche gepostet, aber wieder zu der scheiß Hanseboot. Dann posten Leute, die da ausstellen vorher, und sagen schon ein halbes Jahr vorher, die Messe, das ist so nervig und sowas.
Ja. Weil das so schick war,
weg,
ne?
Dann war sie weg, dann hieß es das letzte Mal, wir hören jetzt auf und dann alle, nein, wir müssen weitermachen, haben es ja nochmal versucht mit der Interboot.
Nee, nee, ja, die
oder die hat die Hamburg, hat mitgeholfen, glaube ich.
Ne? Genau, Hamburg Bocho hat er sogar.
Ah ja. Stimmt, das gab es ja auch nochmal.
Und GBSV hing, glaube ich, mit drin, aber man hat ja die Branche selber versucht, diese Messe nochmal aufleben zu lassen, aber es ist ja nun auch, hat ja nun auch nicht geklappt. Von daher hat man gesehen, das war wirklich Psychologie. Also, in meinen Augen heute, korrigiere mich, ist der Grund für die Hanseboot nicht, dass die so wahnsinnig schlecht war. Ich habe eh mal gerade den Aussteller von Werft gesagt, es ist egal, ob 80.000 oder 60.000 kommen, weil die 80.000 kaufen ja nicht alle ein Boot bei dir. Es müssen die richtigen Leute kommen für dich. Also, diese Besucherzahl ist für den, der den Klebstoff am Eingang verkauft, den Superkleber. Für den ist es wichtig, dass da 80.000 Leute kommen, weil da bleibt jeder, weiß nicht, Hundertste hängen und kauft vielleicht so ein Fläschchen. Aber für die Werf, die für 300.000 Euro ein Boot verkauft, ist es völlig unerheblich, ob da nun 100 oder 200 oder 50.000 kommen. Wenn drei kommen und ein Boot kaufen, alles gut.
Ja. Nein, das ist reine Psychologie. Also man hat tatsächlich von drei Seiten die Sache schlecht geredet und dann funktioniert es einfach auch nicht mehr. Das muss man klar sagen. Das ist das war auch so eine, ich sag mal, da hat man sich so richtig in diese Schlechtigkeit reingeredet und sagt, weißt du, das ist so alles so blöd und so. Also ich konnte es ja auch irgendwann nicht mehr hören, weil es mich natürlich auch total, also wir haben uns alle so angestrengt, wir waren ein tolles Team und haben so versucht, ein geiles Produkt auf die Rolle zu kriegen. Und dann war es so, dass tatsächlich man immer, da wurde mal angerufen, das ist doch alles Blödsinn, was macht ihr da überhaupt? Also war echt, es macht was mit einem, wie man heute so neudeutsch sagt. Ne?
Also ja, meinst du, wirtschaftlich hätte die gar nicht sterben müssen? Also ist
doch,
tatsächlich
doch, ja, doch. Ja, ja, doch, klar.
Am Ende schon. Ne?
Ja, also am Ende muss man sagen, also eine Hallenmesse ist so immens teuer. Und wenn du so ein Apparat mit, wie die Hamburg-Messe mit den ganzen Hallen, die wo jeder Tag, was weiß ich, wie viel 1.000 Euro kostet, ist das rein, wenn du es rein buchhalterisch betrachtest oder rein wirtschaftlich betrachtest, war sie schon Jahre tot, weil das immer ein Zuschussgeschäft sein musste. Das übrigens bei allen bei allen Publikumsmessen ist das ein großes Thema, weil du gar nicht so viel Geld verlangen kannst von den Ausstellern, so wie das im B2B-Bereich, also Internorga oder SMM oder sowas. Das sind ganz andere Bereiche, in denen man sich dann bewegt und auch wo auch die Branche bereit ist, andere Preise zu bezahlen, was den Quadratmeter betrifft. Und deswegen war klar, dass das so irgendwann kommen musste. War auch ehrlicherweise, ich sag mal so, als Betriebswirt musste ich dann sagen, wir müssen damit aufhören. Das geht so nicht. Es ist einfach, neben der ganzen Psychologie war es auch wirtschaftlich schon so, dass man einfach besser sagen konnte, wir finden ein neues Projekt oder wir machen eine In-Water-Show. Damals haben wir dann angefangen und haben Konzepte für die Hafen City gemacht, wie wir da neues Projekt aufziehen können und so weiter. Aber das scheiterte grundsätzlich dahin, dass du allein mit 5 Behörden darüber reden musstest, wie man einen Steg von Land ins Wasser bringen konnte. Und dann dabei, und der Grund gehörte jemand anders als das Wasser und top und die Keimmauer und unglaublich kompliziert und viel zu teuer. Also deswegen hat das auch nicht funktioniert und wir haben dann gesagt, wir bleiben in Neustadt. Wir haben das ja mit der Ancora Marina schon in Erfahrung gebracht, ein gut funktionierendes Modell, und haben dann gesagt, wir bleiben da. Das ist das bessere Modell.
Ja. Das ist ja auch für die Leute, deshalb ist wahrscheinlich auch der Grund, warum da immer noch viele Segelboote sind. Es gibt ja Messen, ich meine, die Segelboote werden auf Messen immer weniger. Das ist ja kein Geheimnis, da verrate ich auch nichts. Es gibt Messen, da stehen dann noch 2 mittlerweile. Was echt ein Trauerspiel ist, aber man kann sie ja nicht zwingen. Bei dir stehen ja immer noch ordentlich Segelboote rum, ne? Weil natürlich
der Transport
einfacher ist.
Ja, sie liegen. Wir können sagen, 50% der Boote, also nicht ganz, 48% oder 47%, je nachdem, sind Segelboote. Und was du immer sagen musst, wir haben die größte Varianz, definitiv. Also vielleicht La Rochelle kann mitreden. Aber ansonsten haben wir in Nordeuropa die größte Varianz an Segelbooten. Also auch in dieser Größe, in der wir uns bewegen. Das ist ja eigentlich auch so eine wenn du Cannes anguckst oder Genua oder so, da sind ja ganz andere Hemisphären von Bootsgrößen ab 70 Fuß aufwärts.
Ja.
Und bei uns sind das einfach klassische Größen, wie du sie im Mittelmeer, wie du sie in der Ostsee hast, also zwischen, ich sag mal, 30, 35 bis hin zu 60 Fuß. Und da sind wir sind übrigens sehr beliebt bei den skandinavischen Werften, also Linjet oder Arkona, ich verwechsel das immer, Najat oder Hallberg Grassi oder auch Forbi, das sind, oder X-Yacht, so inzwischen auch Dragonfly, die alle gern zu uns kommen, weil das natürlich die Deutschen natürlich extrem guter Markt ist und sie umgekehrt einen kurzen Weg haben, zu uns zu kommen und freuen sich immer auf so eine Skandinavien Corner, wie sie das nennen, und haben da eine tolle Varianz an Booten, klar.
Ja, es ist ja natürlich auch klar, der Transport kostet nicht so viel, also weit nicht. Ich meine, das ist immer mit einer schönen Segeltour verbunden. Und ich habe mal vor 3 Jahren für unseren Podcast-Partner Sekuma auf dieser Messe haben wir gedreht, so Produktfilme. Und da weiß ich, wir haben uns morgens ganz früh am Steg getroffen, sind mit dem Segelboot rausgegangen, der natürlich dann zur Messeöffnung wieder da sein musste. Mit der Sunbeam war das damals, mit der Sunbeam 29. Und als wir da am Stegstand gedreht haben, dann gingen überall diese Schiffe auf und die Leute kamen so mit ihren Schlafanzügen raus. Weil klar, die schlafen natürlich auf den Booten, ist ja auch super. Ja. Ich meine, das muss halt um 10, wenn die Messe aufmacht, wieder sauber sein. Aber du hast ja auch diese Kosten nicht. Ne? Klar, deshalb ist das natürlich irgendwie reizvoll und so vom Gefühl natürlich immer schön am Steg zu liegen. Ich weiß noch, damals auch auf dieser Messe, wo der Dompteur auf einmal der Clown war, da habe ich mit vielen gesprochen. Das war ja die Zeit, wo es Boote waren aus. Also es war ja alles verkauft in Corona-Zeiten. Und ich weiß, da habe ich mit ganz vielen gesprochen und habe gesagt, so Leute, packt das Geld, was ihr jetzt habt, mal in so eine Schublade, weil ihr werdet daran müssen. Das wird eine Marktsättigung geben. Jetzt so ein bisschen, ich will jetzt keine Bestätigung haben, aber beobachtest du das jetzt auch oder wie siehst du gerade, wie ist so dein Blick auf die Branche, weil du sprichst da mit allen und du kommst ja viel rum und hast einen großen Überblick.
Also wir haben schwierige Zeiten. Ich dachte, wir hätten das letztes Jahr schon, wir hätten so ein bisschen die Talsohle erreicht, aber ich muss jetzt tatsächlich auch annehmen, dass die Talsohle noch nicht ganz erreicht ist. Also das ist, man kann das nicht pauschal sagen für Boote. Also Boote so ab 1,5 Millionen ist kein so ein großes Problem wie, ich sag mal, 30 Fußboote oder klassisch Motorboote, die wir trailern können, haben, glaube ich, im Moment im Markt das größte Problem. Und Segelboote, da geht es tatsächlich wieder. Also da kriege ich immer so eine Bestätigung im Moment, dass man sagt, nö, war aber letztes Jahr schlechter als dieses Jahr. Da tut sich offensichtlich was. Aber da kommen auch so schöne Produkte wie die, weißt du, diese neue First 30. Das ist ein Produkt, was am Markt gefehlt hat. Also so, wo es nicht darum geht, dass ich entweder damit Regatta segel, also sie so positioniere, dass sie viel zu hot ist für die Menge und trotzdem so geil ist, dass die Leute sagen, wow, das ist genau sowas, wo ich Spaß habe. Ich kann damit flott segeln, ich kann damit aber oben durch die Ecke fahren. Also ein schönes Beispiel, ein Dela 30, die damals auf den Markt kam, wenn man die dagegen sieht, die war schon wieder zu hot, die war zu stark in den Regatta-Bereich gehen. Mhm. Und die Idee auch vom Preis her, muss man auch dazu sagen, die haben in den letzten paar Jahren haben sie die Preise überspannt. Also die haben aufgrund dessen, dass wir in Corona zu wenig Boote haben, haben sie die Preise zu hoch gesetzt und das fällt ihnen heute auf die Füße, das muss man klar und deutlich sagen. Das ist einer der größten Probleme überhaupt. Ja.
Ist ja nicht nur im Segelbereich so, oder im Bootsbereich, ist ja auch bei Wohnmobilen ist es, glaube ich, ganz ähnlich.
Genau, da ist das gleiche Problem, ja. Aber Boote ist ja so, dass wir Boote ist natürlich, mein Wohnmobil auch, aber Boote ist natürlich eine extreme emotionale Geschichte. Und wenn die Leute entscheiden dürfen, was sie machen, wenn es auch in dieser ganzen unsicheren Situation, die wir jetzt haben, weltweit, Zölle, wie entwickelt sich das, Wärmepumpen, ja, nein, alle Fragen, die plötzlich auftauchen, dann fällt immer das Bootfahren natürlich hinten ein bisschen runter, weil man sagt, ach, sparen wir uns nochmal ein Jahr oder zwei und dann gucken wir neu. Und deswegen ist das natürlich auch gerade eine schwierige Situation, neben dem, dass sich das grundsätzlich das Freizeitverhalten ändert. Ich meine, das ist auch nichts Neues, dass das Segeln ja heute dadurch beeinflusst wird, dass man viel machen möchte. Früher ist man nur segeln gegangen. Wir reden, wie wir hier sitzen, darüber, dass wir im Winter unser Boot gemacht haben, sind dann damit aufs Wasser und sind segeln gegangen. Heute wollen die Kinder reiten und dann wollen sie Hockey spielen, ja, oder was. Ja. Weißt du, so. Und das bedeutet immer, dass wir das Segeln in so eine Abhängigkeit zu anderen kommt und das mal, oder Bootfahren insgesamt, also ich will das nicht nur auf Segeln beschränken. Und das macht die Sache schwierig und das macht auch den Markt schwierig. Ich kann aber dazu sagen, weil du mich ja vorher nach dem Markt gefragt hast, alle, die Service liefern, also Werften, die Winterlager anbieten und Bootspflege, ja, und Reparatur und so, denen geht's alle gut. Die sind ausgebucht. Also die guten Job machen, das muss man auch dazu sagen. Da geben die Leute auch Geld für aus. Das ist definitiv so. Und denen geht's gut und die haben es auch nicht nötig. Da kriegt man aber langsam zu hören, dass wir ein Altersproblem haben. Auch das ist nicht neu. Das haben wir, Stefan, da hast du auch schon, glaube ich, Jahre drüber philosophiert. Ich habe jetzt gelesen, wir haben jetzt das Problem, jetzt erzählen alle, wir sind auf 62 Jahre im Durchschnitt gekommen, was Segelbootfahrer betrifft. Da muss ich immer sagen, wow.
So jung?
Ich bin schon, ja, so jung.
Genau. 62 als Alter im Durchschnitt, echt, von Eignern, oder?
Ja, also krass. Und das, wenn du dir das, nur diesen einen Punkt mal eben auf der Zunge zergehen lässt, du sagst, verdammte Kacke, wer sorgt denn eigentlich dafür, dass da unten mal welche einsteigen, damit wir diesen Altersdurchschnitt wieder nach unten kriegen? Also das ist ein Thema, wenn diese Branche, ich sag mal, ja, wenn sie weiterleben will in dieser Form, dann müssen sie dafür sorgen, dass wir unten Nachwuchs kriegen, schlicht und einfach. Und, ich bin ein großer Freund und ich unterstütze das ja mit meinem Yachtfestival schon seit mehreren Jahren, dass wir ganz klar dafür sorgen, dass die Vereine wieder gestärkt werden. Weil das ist was, wo wir relativ kostengünstig Menschen auf Boote kriegen und dass sie dafür sorgen, dass wir Nachwuchs haben. Ob dann alle da bleiben, ist ja eine andere Geschichte. Aber die Möglichkeit, die Emotions- oder überhaupt mal dieses geile Gefühl, auf Booten zu sein, zu kriegen, das kriegst du im Verein. Und da kriegst du es auch noch gut beigebracht, wenn die dafür sorgen, dass es so ist. Nicht bei allen Vereinen so, aber bei ganz vielen.
Es gibt ja noch einen Effekt, der dazukommt, dass man sagt, der Einstieg gerade so in Segel und im Bootsport ist auch so einfach wie noch nie in monetärer Hinsicht. Jetzt werden viele sagen, wieso ist die Boote werden so teuer? Ja, aber die Gebrauchtbootschwemme ist so groß. Also wenn du gerade im Kleinkreuzerbereich mal guckst, ich habe ja letztes Jahr mal versucht oder habe also darüber nachgedacht, Gisela zu verkaufen. Das habe ich dann abgebrochen und habe in der Zeit mal geguckt, was gibt es eigentlich so. Diese Boote,
du musst schon mal sagen, was Gisela ist.
Für die Leute, die Hörer kennen. Gisela ist nicht meine Frau, Gisela ist mein sehr alter, sehr gepflegter, schöner, also gepflegt, er muss jetzt gerade wieder Pflege kriegen. Ich habe einen 70 Jahre alten 20er Jollenkreuzer. Ist der Stahl. Dadurch, dass das aus Stahl, aus brandenburgischem Stahl. Und dadurch, dass wir hierher gezogen sind, habe ich überlegt, so, komm, so jetzt für die Ostsee, so richtig dufte ist es nicht mit Kind, aber ich ziehe es jetzt erstmal durch auf der Schlei und guck mal, was passiert. Ich wollte nur sagen, ich habe letztes Jahr mir so ein paar Boote in die Favoritenliste gelegt auf allen möglichen Plattformen. Die sind alle noch da und die kosten ein Drittel von dem, was sie damals gekostet haben im Herbst. Und die sind damals schon günstig gewesen. Ich habe Boote gesehen, 25, 26 Fuß, brauchst nichts mehr machen, gehst du drauf, zahlst 4.000 Euro. Ja. Und das Ding kostet jetzt 2,5. Und das ist gemacht alles. Oder ich hatte vor kurzem, weil ich einen Trailer suche, habe ich jemanden angeschrieben, der hat eigentlich ein ganz wirklich okay Boot. Also sowas kannst du einfach nehmen und kannst einen Urlaub drauf machen. Das ist jetzt auch, das ist jetzt kein Schmuckstück, aber das sieht einigermaßen gepflegt aus. Es hat auch keine großen Baustellen, es ist ein Außenborder dran. Und der wollte das beides verkaufen für 4.000. Da habe ich gesagt, sag mal, oder für 3.000, habe ich gesagt, ich würde den Trailer nehmen für das Geld, weil der Trailer ist super, der ist fast neu. Das Boot kannst du dann noch verkaufen. Er sagt, ich verkaufe
das dieses Geschenk dazu.
Genau. Das mache ich nicht, sagt er, weil das Boot kriege ich nicht los. Das ist ja eine Situation, die man nutzen kann. Das hilft natürlich einer Werft nicht. Das hilft auch einer Werft nicht, dass 2021...
Zu deinen Gebrauchtbooten. Das Thema Gebrauchtboot ist natürlich, wir haben seit, ich weiß nicht, seit 1960 oder 62 haben wir ja die Massenproduktion von Segelbooten, die waren damals schön klein, Variante und Co. oder wie sie alle hießen. Ja. Das sind ja Dinge, die heute noch segeln, wenn du das anguckst. Das
gibt es alles. Gibt es eine an der Schleine, Orange, die.
Ja, genau.
Und die uns und das noch Problem, gehört, ja.
Genau, das Problem ist, was uns heute natürlich verfolgt, ist, dass diese Boote damit immer noch Leute aufs Wasser bringen und keine neuen verkauft werden. Das ist okay, weil die ja auch irgendwann wachsen wollen und größer werden und was Nettes haben wollen und so weiter. Trotzdem ist es so, dass ganz viele, die einsteigen in das Projekt, sich nicht rantrauen, weil es einfach Handwerk ist und Arbeit, die dahinter steckt. Und das trauen sie sich nicht. Das ist so einer der einen Probleme. Und nochmal zu den Gebrauchtbooten, um es kurz zu machen. Die Gebrauchtboote, wenn du sie im guten Bereich kaufen willst, sind sie wesentlich teurer, als sie noch vor Corona waren. Also immer noch. Also ich gucke mir die Preise an, weil ich immer denke, wow,
ja,
mein Boot, also ich habe ja eine First 36-7, die habe ich damals, wann war das? Anfang Corona habe ich die günstig geschossen, gebe ich zu. Das war, weil sie weg musste, aber ich kann mein Boot heute für das Doppelte verkaufen von damals.
Ach krass. Echt?
Und die Boote, da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen denen, die gefragt sind. Also eine Pogo eine GPK oder auch natürlich eine geile X-Jacht und so weiter, die haben alle noch
auch eine extrem Rassi hohe Preise. Immer noch teuer weg und so.
Eine Halberg Rassi sowieso, klar. Als eine der, das ist natürlich eine geile Marke, das muss man sagen, eine der wichtigsten oder most valuable Brands, die wir in der Branche haben, und die kriegst du auch immer gut verkauft, klar.
Stimmt. Ja. Aber bildet ihr denn beim Yachtfestival Gebrauchtbootmarkt auch ab in irgendeiner Form? Oder?
Ja, wir genau, das ist eine gute Frage. Ja. Ich wollte oder möchte gerne einen Steg haben, wo wir den Händlern eine Möglichkeit bieten, ihre Gebrauchtboote anzupreisen, weil wir von mehreren gefragt wurden, wie wir damit umgehen wollen. Ja. Ich bin kein Freund, dass wir eine Gebrauchtbootmesse machen. Das ist nicht der Sinn und Zweck der Geschichte. Aber Gebrauchtboote, die haben einen extrem hohen Wert. Also wenn du so eine XP42 oder 44 oder so anguckst, was sie für einen Wert hat, dann kannst du sie auch immer noch auf eine Messe legen, wenn die 2-3 Jahre alt ist. Ist ja kein Problem. Und dann dieses Angebot machen wir, wird, ich sag mal, zurückhaltend angenommen, obwohl ich eigentlich vorher gefragt wurde von Händlern, die eben solche Schiffe in Zahlung nehmen, wenn sie neue verkaufen. Das müssen wir noch ein bisschen pushen. Das, glaube ich, ist aber ein Thema. Vor allem für die Besucher, weil die sich ganz gerne da natürlich umtun, wenn du weißt, dass die Preise von Neubooten in den letzten Jahren so immens gestiegen sind, teilweise 30-40%, dann sagen die sich auch, ich kann ja einen besseren Einstieg über ein gutes Gebrauchtes machen. Deswegen, also die, das ist natürlich so ein bisschen kontraproduktiv für den Neubootmarkt, aber umgekehrt sind das alles Menschen, die uns erhalten bleiben als Bootseigner, weil auch das ist ein Thema, es werden ja immer weniger Eigner. Ne?
Wir haben auch, das ist auch ein Problem bei Händlern, das weiß ich aus Gesprächen. Ich bin Händlern gesprochen, die haben gesagt, ich habe dieses Jahr noch nicht ein Neuboot verkauft, nicht eins meiner Marken, aber ich habe relativ gut Gebrauchtboote verkauft. Ja. Oder ich kenne auch Händler, die sagen, du, die Neuboote, da kümmere ich mich kaum noch drum. Das ist so schwierig, die sind so teuer und das ist ein da bist du am Sabbeln und du hast auch nicht eigentlich, deine Marge fällt auch mal in sich zusammen und also was, so. Und auf der anderen Seite Gebrauchtboote, wenn ich die gut kriege, Premium-Gebrauchtboote, ich kümmere mich lieber darum, da verdiene ich auch mehr dran.
Ja, das ist, glaube ich, mittlerweile genau so. Wenn du die, da musst du das, die nicht bei jedem Gebrauchtboot
kommt, so. Kommt auf Segment natürlich an und auf die Gebrauchtboote, genau, was du so hast, klar, aber das gibt es schon.
Also weil wir gerade in diesen Clustern sind. Also was natürlich gut funktioniert, das sind diese Semi-Custom-Made, also so Leute, die Blauwasser segeln und Geld haben und sagen, wir wollen jetzt mal 4 Jahre aufs Segeltour gehen. Die kaufen dann Allure oder größer und sagen, da habe ich solide Qualität und die Sicherheit, die ich für meine Tour brauche. Die geben auch richtig Geld dafür aus. Diese speziellen Kunden, die hast du im Markt immer, also auch bei Halberg Grassi hast du die auch ganze Schiffe umbauen, obwohl sie eigentlich serienmäßig sind, weil sie bestimmte Vorstellungen haben. Also die Interesse dran haben und auch richtig hot sind, die sagen, okay, dann kaufe ich mir ein gutes Boot und sage noch, baue es so um, dass es für mich passend ist. Also dieser Markt funktioniert, glaube ich, noch ganz gut. Und der zweite Markt, der noch gut funktioniert, ist Katamaran. Das ist jetzt bei uns in der Ostsee.
Ach, ja. Die großen Fahrtenkatamarane oder sowas wie Dragonfly? Ja. Okay, das ist ein Trimaran, ne?
Nein, nein, das ist also Trimaran in der Dragonfly-Klasse. Das ist natürlich ein bisschen eine andere Nummer, weil das auch mehr um Speedsegeln geht und so. Aber Katamarane ist eine andere Kundengruppe. Also, das sind weder Motorbootfahrer noch sind das Segler, sondern das sind so die, ich sag mal, Loftbewohner, die so eine gewisse Vorstellung von Lifestyle haben. Also ich spitze das jetzt so ein bisschen zu, aber das sind nicht die klassischen Segler, die du jetzt beim SVÖ oder beim NRV siehst, sondern das sind echt dazwischen Leute, die man nicht beachtet hat eigentlich, aber ich kriege das so aus der Szene erzählt, die sagen, auch in der Ostsee inzwischen gefragt, weil sie Platz haben wollen. Also da passt auch so ein bisschen diese Moody-Schiene rein, also diese breiten Schiffe mit großem Salon. Aber Katamaransegler sind schon speziell. Wir haben 6 Katamarane auf der Messe dieses Jahr. Also Bali, Lagoon, Phantom Peugeot, Excess. Also das ist schon ein Markt inzwischen, ja.
Stimmt, ja, obwohl, wenn du sagst, sind eher so andere Segler. Ich weiß zum Beispiel Gerd Eiermann, ne? Kennen wir ja auch noch. Ja. Der fährt natürlich auch im Mittelmeer auf seine alten Tage, hätte ich jetzt fast gesagt. Er ist ja auf dem Katamaran rum, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob der auch ein bisschen gepimpt ist irgendwie, aber das muss, okay, das ist dann Mittelmeer, ne? Das muss ja auch, wenn man den Platz hat, ich stelle mir auch immer vor, das wäre vielleicht auch so ein Thema, was mir noch unter den Nägeln brennt. Apropos Platz, Ostsee, Katamaran, ist denn nicht Liegeplatz immer noch das große Problem, gerade an der Ostseeküste? Ne? Also das so der,
wird aber besser.
Wird es besser, ja?
Wird gerade besser, ja. Hört man, dass wieder Plätze auch da sind. Und genau. Also meine Erfahrung ist, wenn du jetzt nicht die Hotspots angehst und sagst jetzt nicht, wie viel nach Schilksee oder Laboe oder dann gibt es fernab, also von den üblichen Großen gibt es auch immer, wenn du in Vereinen fragst, gerade Vereine haben immer mehr Schwierigkeiten. Mitglieder, die haben so manchmal auch schlauerweise, als diese große Schwemme kam, haben die so kleine Hürden eingebaut, also dass du dann erstmal, weiß nicht, doppelten Mitgliedssatz zahlen musst die ersten 3 Jahre und doppeltes Liegegeld und so. Aber du kriegst schon Liegeplätze. Gut, für ein sag mal, 45-Fuß-Katamaran, so ein, das wird schwierig. Das wird platzmäßig schwierig. Ja. Aber gut, die fahren hier ja eh nicht rum, aber das ist, glaube ich, nicht so.
Also es gibt tatsächlich eine Entwicklung. Also die fangen an, Pfähle zu ziehen in dänischen Häfen. Weil also da hast du immer das Problem, weißt du selber, da passt du selbst mit 3,50 Meter nicht zwischendurch. Also da merkt man das eine Entwicklung. Und Nils Heide in Laboe mit Lagunvertretung, der hat ja schon einige von den Großen, der hat ja auch, weiß nicht, sein größter ist 60 Fuß oder so. Ach, also da passiert schon eine ganze Ecke, weil diese Boote natürlich ideal sind als Loft auf dem Wasser und ich kann damit einfach in die nächste Bucht fahren, was ich bei Lühe hinten rum in der Bucht liegen und habe alles dabei. Also das ist schon eine Entwicklung, weil das Geld ist nicht das Problem. Das kriegen die Leute und sagen, das machen wir. Das andere Thema ist natürlich, weil sie sagen, ihnen ist das am Mittelmeer inzwischen zu heiß. Auch das habe ich schon mehrfach gehört. Auch das ist eine Entwicklung. Ja. Und sagen, wir bleiben lieber an der Ostsee. Ne? Deswegen.
Im Mittelmeer gibt es noch, das habe ich jetzt im Herbst war ich da unterwegs, da habe ich mit einem Hafenbetreiber gesprochen, der hat gesagt, wir bauen ja gerade um. Und die haben einen neuen Betreiber, sehr großen. Und dann, ich sage jetzt nicht, wer es ist, nicht, dass ich dem sein Geschäftsmodell vorweg erkläre. Und er meinte, wir nehmen jetzt, ab nächstes Jahr machen wir, oder Spoiler vielmehr, wir werden Yachten über 30 Meter nicht mehr in unseren Hafen reinlassen. Dann sage ich, wieso das
denn? Über 30 Meter?
Ja, über 30 Meter. Ja, gut, Mittelmeer, ne? Aber der meinte, aus dem einfachen Grund, weil die zahlen ihr Liegegeld und sonst lassen die überhaupt nichts hier. Das ist die sind Selbstversorger, da wird an Bord gekocht, ne? Zwischen das 3-Gänge-Menü. Die fahren hier in den örtlichen Supermarkt. Die gehen bei uns vielleicht mal einen Shampoos an der Bar trinken, aber wenn die hier liegen ein paar Tage, ist da die Crew drauf, die haben das Geld gar nicht dafür, einen Shampoos an der Bar zu trinken. Das heißt, die liegen hauen wieder ab und haben 4 Tage Liegegeld bezahlt und das bringt uns nicht viel. Wir bieten so viel Service und drumherum an. Also da geht die Entwicklung schon wieder in eine andere Richtung, weil die Boote immer größer werden.
Na, das ist die Schere, ne? Die auseinandergeht.
Ja, es ist
das ist aber krass, ja.
Heiko, aber wenn Thema,
weil leg los.
Ich wollte noch mal, weil du sagst Vereine, das ist ja immer so ein Thema, ja, wir müssen die Vereine stärken. Da frage ich mich mal, wie will man das machen? Weil die haben natürlich auch Probleme, dass immer weniger Leute Vereinsmitglieder sind, weil hinten fallen sie aus Altersgründen raus und neue kommen nicht viel nach. Und die können das manchmal auch gar nicht so leisten. Bei dieser Reise im Mittelmeer habe ich mit jemandem gesessen abends aus der Branche, der meinte, sag mal, du hast doch mal Ideen und bla. Wie kann man denn die Leute zum Segelsport kriegen? Wie kriegt man denn, dass wir wieder mehr Leute kriegen? Da habe ich gesagt, ich sehe das sehr schwierig, weil da müssen alle Rädchen ineinander greifen. Alle müssen am gleichen Hebel ziehen. Und alle müssen sich mal ein Konzept überlegen und sagen, wie machen wir das? Und das sehe ich so praktisch als Schwierigkeit, dass wirklich alle an einem Strang ziehen. Oder sehe ich das falsch? Was meinst du?
Also wir haben tatsächlich schöne Initiative von Personen, obwohl es am Ende ein Verband ist. Also wir haben ja vor 3 Jahren damit angefangen und haben Tage des Segelns mit dem DSV in Neustadt, also auf dem Ancora Yacht Festival, veranstaltet. Das Schöne war, dass das unabhängig war von irgendwelchen, Werften oder so, die Boote anliefern, sondern es ging nur über Vereine. Also der DBSV hat organisiert mit dem Schleswig-Holsteinischen Segelverband und 2, 3 Vereinen bis hin zum Kieler Yacht Club, die ihre Schulboote zur Verfügung gestellt haben. Das waren, glaube ich, damals J36 oder so, irgendwas Neues gab es dann. Auf jeden Fall haben die Boote zur Verfügung gestellt und der DSV hat organisiert mit eigener Website und allem Tage des Segelns bei uns auf der Messe. Das machen wir seit über 3 Jahren, ich glaube jetzt im 4. Jahr, und machen das so, dass die Leute bei uns sich anmelden oder bei DSV sich anmelden können für einen Kurs auf dem Boot, völlig wertfrei, also keiner, der segeln kann, eigentlich ist es besser, man kann gar nicht, aber sondern jeder kann sich anmelden, kann auf dem Boot sitzen und wird rausgefahren, hat einen Skipper dabei und die kommen von dem Verein, vom Nachbarn oder die Schiffe stellen auch die Skipper dazu und somit haben wir ein System, was hervorragend funktioniert. Ich weiß es von meinem Verein, SVAÖ, also Segelverein Altona Övigönne, und die waren auf dem Hamburg Yacht Festival, haben einen eigenen Stand gehabt und die haben gesagt, die Leute sind zu ihnen gekommen nach dieser Segelei und haben gesagt, sie wollen Vereinsmitglied werden. Also das ist ja, die Frage ist nicht, toll, warum die Leute nicht in den Verein kommen, sondern die Frage ist, ob wir das nicht aktiv betreiben, Menschen aufs Boot zu bringen, weil das ist der erste Punkt. Wenn die auf dem Boot sind und finden das hot, dann sagen sie, wow, das will ich machen und wie kann ich das machen? Und die Informationen kriegen sie bei uns auf der Messe. Sie kriegen das von den Vereinen, sie kriegen das vom Verband. Und ich bin ein großer Verfechter, weil die Vereine einfach was bieten können, was so die in dieser Form es nicht gibt. Also die auch von der Jugend an anzufangen. Jeder weiß, der tolle Jugendarbeit in einem Verein tätigt, der weiß auch, dass er da ein Potenzial hat an Leuten, die entweder Regattasegel werden, MSC, schönes Beispiel, wie heißen sie, Bergmann Wille als Segelcrew, die dann erfolgreich wird und so weiter. Das sind alles die auf der Elbe segeln gelernt haben. Wir sind haben das da gemacht. Also deswegen bin ich da großer Verfechter. Ich weiß, die Vereine werden da immer so ein bisschen, ach, das ist so altmodisch und dröge. Ich sage immer, nein, das kommt auf den Verein an. Es gibt genug, die da nicht aktiv sind, aber es gibt auch genug, die echt geile Arbeit machen. Und das in Verbindung mit diesen Tagen des Segelns, da bin ich absolut überzeugt, dass das funktioniert.
Ja,
bis hin zum Kutter übrigens. Sie sind ja Hamburg Kutter gesegelt. Mit 8 Leuten auf dem Kutter und sind alle mit strahlenden Augen runtergekommen. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen, Kutter, wer segelt den Kutter? Aber das war ein tolles Erlebnis.
Da habe ich übrigens auch, ich komme ja nur aus NRW und Duisburg, da habe ich immer hier oben in Hamburg die Augen verdreht, diese Kuttersegel, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Aber wenn ich habe das ja ein paar Mal dann auch da, Schlei, da ist doch diese Schule da, ne,
Luisenlund.
Luisenlund, genau, dieses Internat. Mhm. Und man hat sie ja manchmal auch getroffen auf Turns. Und das ist ja so ursprüngliches Segel. Ich habe es nie gemacht und ich habe auch keinen Zugang. So, wenn man die dann, okay, es hieß, es gibt ja auch immer die dramatischen Geschichten, wo dann auch schon mal welche mit Alkoholvergiftung irgendwie von irgendwelchen Inseln abgeborgen werden mussten.
Ja, natürlich.
Aber das hast du natürlich, das hast du bei jedem Jugendlichen oder Sport oder keine Ahnung. Das ist ja eher so eine Nummer. Aber diese Art des Segelns auf ganz ursprünglicher Weise und meistens war das immer gute Stimmung, wenn man da so vorbeigekommen ist. Und das, ich glaube aber auch das ist, glaube ich, wie gesagt, ich kannte es gar nicht, habe es nur davon gehört, aber das ist jetzt, das boomt auch nicht, ne? Wenn man sowas nochmal irgendwie so wiederbeleben würde, weil es gibt ja auch, auf der anderen Seite ist ja sowas total angesagt, diese Natursport. Ich habe jetzt irgendwie, hatte irgendwie einen Kumpel, der macht immer so Kajak oder Wildwasser-Kajak und dann fahren sie jetzt irgendwie in Griechenland, machen so eine Tour, weiß ich, eine Woche lang mit Zelt. Also das raus in die Natur, das ist ja auch wieder komplett angesagt, auch, weiß ich nicht, nach Corona, ob das jetzt mehr oder weniger
genau.
Ist,
weil da noch sehr ohne viel, Motor.
Aber, ja,
weißt, eben. Die Kutter haben keinen Motor, die werden ja nur gerudert. Und da gibt es eine lange Tradition, die sind die starten in Wedel und segeln die Elbe runter bis Brunsbüttel und dann hängen sie sich an irgendein Boot durch den Nordostseekanal und dann machen sie einmal rund Dänemark. Also
das ist echt
völlig
cool,
faszinierend, was sie machen. Ja. Und das hat eine lange Historie in Hamburg, muss man dazu sagen. Das ist natürlich, ich selber war da nie dabei, aber die Geschichten, die sie erzählen, sind immer toll. Und was das Schöne daran ist, die Crews, die kennen sich alle heute noch, nach 40 oder 50 Jahren.
Das glaube ich.
Weißt du? Ja, genau. Ist das ist ja wie beim Regattasegeln. Die Leute, die alle zusammen Regatta gesegelt sind, die kennen sich heute alle noch.
Ich bin auch manchmal erschreckt, wenn man dann Leute, auch wenn die dann 20, 30 Jahre Pause gemacht haben, und dann kommen sie dann irgendwie, ach Mensch, und das ist so wie sie es damals, weil es ja wie so eine große Familie. Aber ich glaube, es hast du in jedem Segment, wenn dann mal früher auch, weiß ich nicht, Leute, die mal früher zusammen Basketball gespielt haben und dann treffen. Also das ist ja, aber das ist ja genau so ein verbindender Aspekt und gerade im Segeln, hat es noch mehrere Ebenen, weil das eine kann ja manchmal in der Jugend und weiß ich nicht, Regatta-Segeln sein, aber du kannst ja eben auch irgendwie Familienturns miteinander machen, also auch normal Urlaub miteinander verbringen, das ist ja was anderes als jetzt in der Fußballmannschaft. Das hat ja schon nochmal eine andere Möglichkeit und Dimension.
Und das passt ja eigentlich, ist es ja für die Zeit ideal, das hatte ich, als ich bei der Bakulana war, da bin ich an Land geblieben und nicht auf dem Begleitboot gegangen, weil mir das zu voll war. Und ich habe gedacht, an Land sind so tolle Geschichten. Und da habe ich dann gesessen und ich war in Triest und draußen waren diese, weiß ich nicht, 1900 Schiffe, die alle mit Segeln.
Bist du der Welt, ja.
Und hinter mir in der Stadt begann dann eine Riesendemo, so eine Palästinenser-Demo, die auch sehr laut war und sehr fanatisch und sowas. Ich will das gar nicht bewerten, diese Demo, aber du hast gesehen, so, oh Gott, jetzt geht das hier auch noch los. Ich wollte eigentlich nur segeln gucken. Und da habe ich so gesessen und habe gedacht, so, guck mal, die da draußen kriegen von dem ganzen Scheiß überhaupt nichts mit. Weißt du, du hast diesen ganzen Krawallenmist so auf dem Wasser. Wenn du mit einem Wohnmobil unterwegs bist, hast du das auch. Weißt du, da hast du auch die ganzen, so, aber auf dem Wasser bist du halt einfach mal komplett raus. Und ich finde, wenn man so die, jetzt hatten wir Corona, dann hatten wir, weiß nicht, vorher hatten wir eine Weltwirtschaftskrise, Bankenkrise, Corona, dann kam der Ukraine-Krieg, jetzt haben wir diese Scheiße da mit dem Iran und Trump. Und wenn man so die Akteure auch in der Welt sieht, vermutlich wird das die nächsten Jahre an Land nicht besser werden. Ich kann mir das nicht richtig vorstellen, dass wir in 3 Jahren zurück in die 90er, wo alles Friede, Freude, Eierkuchen war und wir geflogen sind mit dem Bus und konnten Flüssigkeiten mit dem Flieger nehmen. Ich glaube, das ist erstmal auf Sicht gesehen vorbei. Ich glaube, ich hoffe nicht, aber ich glaube, es wird alles noch schlimmer. Auf dem Wasser nicht, außer du bist ein Wal gerade, aber das ist ein anderes Thema wieder. Ich finde, das ist ein toller Ansatz, wie man sagt, Leute, da draußen, der ganze Scheiß hat euch nichts zu interessieren. Wenn ihr da draußen seid, ist es weg.
Ich glaube ja auch, oder ich werde ja auch öfter gefragt, so mal, guck mal, liest das jetzt, oder melden sich die Leute jetzt alle ab, wenn der Diesel teurer wird und sowas. Und ich glaube, oder ich empfinde das, und da sitzen wir alle im gleichen Boot und mit einer Messe eben auch, wo man sagt, das ist so eine so eine Insel, die man eigentlich auch psychologisch vielleicht, auf der man sitzt und sich, wie Stefan sagt, von dem Rest abschottet und dass das so ein Gegeneffekt ist. Und so merke ich es zumindest auch bei meinem, höre ich auch von vielen, so beim Medienkonsum. Klar, willst du nicht jetzt, was hat Trump jetzt wieder veranstaltet, sondern man sucht sich so seine Insel und guckt vielleicht auch mehr Sport, sag ich mal, weiß ich nicht, Fußball oder eben, naja, in der kleinen Segelszene. Aber was ist da denn jetzt eigentlich so? Und diesen Effekt, den spüre ich schon, also ich sehe auch, wie Sachen gelesen werden, welche Themen gelesen werden, wo man einfach auch so im Kopf schon mal fliehen kann, so aus dem ganzen Mist, dass man sowas irgendwie auch psychologisch braucht, sonst kommt man ja irgendwie gar nicht durch. Und das muss ja bei so, das, oder da hoffe ich jedenfalls darauf, dass die Branche und das im Grunde auch so mit, dass es eben, ja, es kann mal Krisen geben, aber eigentlich ist doch immer alles überlebt worden, oder? Was glaubst du?
Ich kann immer sagen, dass die Segelei ist natürlich, ich sag mal so, die spät einsteigen, tun sich ein bisschen schwer, damit locker umzugehen. Das weißt du auch, dass diese ganze Technik, die dahinter hängt und das ganze Bedienen von Segelbooten, wir sagen das so locker, wir, die wir das schon jahrelang machen, gehen locker damit um. Und wissen selber, dass es schon hochkomplex ist, was Segeln betrifft. Und ich denke, das ist auch einer dieser Einstiegshürden, diese Komplexität von Segeln, also auch die Angst davor. Und ich finde ja so spannend, dass ganz viele Frauen das jetzt machen, also die da einsteigen, und die eigentlich sich am sichersten fühlen, wenn sie dann die Sache auch im Blick haben. Männer sind ja so ein bisschen locker und sagen, stimmt schon irgendwie. Und das finde ich übrigens schön, dass sich da ganz viele Sachen auftun in so, ich nenne es mal Edutainment, also sich Leute damit beschäftigen, was weiß ich, wie kann ich einen Impeller an meinem Dieselmotor ausbauen oder wie trimme ich denn eigentlich meine Segel richtig, damit sie auch effektiv sind. Und diese Dinge, die müssen wir auch noch unterstützen. Ganz viel über YouTube stattfindet, also dass die Leute sich vorher informieren. Und also das gab es ja alles vor 20 Jahren in dieser Form gar nicht.
Stimmt.
Also, die können sich mit allem auseinandersetzen, wie segel ich in den Schären. Das kannst du heute innerhalb von ein paar Sekunden, kannst du dir das irgendwie darstellen lassen, wenn du das haben willst. Ob du es dann beherrschst, ist eine andere Geschichte. Aber die Möglichkeit, sich das beizubringen, ist heute viel einfacher. Und trotzdem finde ich es immer interessant, dass die Leute sich nicht trauen und sagen, komm, wir gehen segeln. Und mein Ratschlag, wenn mich Leute fragen, sage ich immer, wenn du segeln willst, dann segel mit. Fahr irgendwo mit. Versuch mit Leuten mitzufahren, die es können. Da lernst du am schnellsten und lernst auch, dass Segeln nicht so kompliziert ist. Also das ist.
Bei mir war das klassisch so. Ich bin jahrelang, weiß nicht, 20 Jahre durch Hamburg gelaufen und bin eigentlich ein potenzielles Opfer gewesen. Mich hat nie einer zum Segeln abgeholt von den Akteuren, sag ich mal, dass einer das so schmackhaft gemacht hat, dass ich sage, ich mache jetzt mal einen Segelkurs oder so. Und dann lernte ich hier meinen Freund Jochen kennen über einen Job und der meinte, ich habe ein Boot, ich fahre mit und ein halbes Jahr später gehörte mir das halbe Boot. Und wir sind gleich dann, dadurch, dass wir diese Filme da gemacht haben auf der Ostsee, das war ja mein Job damals, Videos oder Filme produzieren, sind wir natürlich gleich exzessiv 6 Jahre lang durch die ganze Ostsee geballert jedes Jahr im Sommer.
Du bist ja auch ein Mega-Talent, muss man auch mal dazu sagen. Nee,
ich bin ja kein Mega-Segeltalent, aber so habe ich es gelernt. Und ich muss sagen, ich kann ja niemals richtig segeln. Also Heiko hat gesagt, wenn einem das einer zeigt, der segeln kann, Jochen kann ja auch nicht segeln. Also, aber ich komme immer von A nach B, ist alles gut. Ich habe jetzt nicht diesen Jochen Luke, der ist ja auch in unserem Orca-Podcast. Ist übrigens auch ein Thema. Als ich damals angefangen bin, war Navigation noch, weißt du, unten sitzen, schön mit Dreieck. Das ist ja auch alles einfacher geworden. Weißt du, du hast jetzt,
mein Gott,
du holst dir für 49 Euro ein Orca-Abo, ein Handy hast du, eine Powerbank brauchst du. Und dann kannst du uns auch damit Scheren segeln, wenn du es gelernt hast, auf dem Display zu gucken und weißt, was da passiert. Aber das ist ja gar nicht mehr. Und wenn du dir ein Boot holst, weiß ich nicht, du kaufst dir halt irgendwie so einen alten, wir sind ja auch Boote mit LM27 oder 24, mein Lieblingsbeispiel. Nein, weißt du, das ist, die Dänen sitzen, ich bewundere die immer, die Dänen, die diese Boote segeln, sind ja meist Dänen, weißt du, die fahren bei 3 Knoten, du machst einen Motor an fest drüber nach Marstall, Und die sitzen mit rotem Rücken hinten im Cockpit, die nur die Genua ist ausgerollt, die schlägt und du weißt, na gut, die brauchen jetzt 4 Tage, aber die haben auch Spaß. So, da hast du jetzt auch keine, nicht viele Leinen und Schnüre, wie die dann sagen, die Anfänger. Oder wie ich immer Leuten sage, wenn Leute mitsegeln, nimm mal die Schnur. Nein, da musst du ja nicht, die Dinger fahren ja irgendwie immer. Also da musst du jetzt nicht wahnsinnig viel aktiv machen und trimmen und sowas. Irgendwie geht es ja immer von A nach B. Außer es kommt dann viel Wind.
Ja, aber stimmt schon. Das, was Heiko ist ja im Grunde, das Abschreckungseffekt ist schon noch da. Und man sieht ja auch, wir berichten ja auch nun Tagesgeschäft oft genug darüber, dass, wenn eben was schief geht und das Wetter wird natürlich auch nicht besser und weiß nicht, was.
Genau.
Aber dass man aber trotzdem diese Angst irgendwie nehmen muss oder kann. Und natürlich hast du mit den Medien, hast du dann auch wieder auf der anderen Seite, liest du vielleicht drüber, was da passiert. Aber auf der anderen Seite kannst du es eigentlich nicht auch daraus lernen und dich dagegen wappnen. Das geht wirklich viel besser als früher eigentlich. Ne?
Was es für schwierig macht, finde ich, aber da bist du der falsche Ansprechpartner. Das beobachte ich seit Jahren. Ihr müsst mal in so Segelgruppen oder Segelforen, wenn sich da Leute anmelden und sagen, ja, ich würde gerne segeln lernen, wie mache ich das? Wenn die 5 Beiträge gelesen haben, sind die raus.
Ja,
weil weil du kannst...
Ja, die ganzen Hater oder die ganzen, die dann...
Nein, nicht die Hater. Oder? Allein welchen Schein brauche ich denn? Dann fängt es an. Dann sagt der Erste,
ja, das Thema, nicht. Ja.
So, ah, okay. Ne? So, wo segelst du denn ja auf der... Nee, du brauchst 15 PS. Ich bin aber in Berlin. Ah gut, da brauchst du jetzt... Hast du den Motor? Ja, da brauchst du Segel und Binnen. Und wenn die auf der Ostsee, brauchst du gar nichts. Oder über 15 PS Sportbootssegel. Die Leute verstehen es einfach nicht. Die verstehen es nicht. Wirklich.
Ist klar.
Und dann geht es ja, du kannst über einen Verein oder mit Segelbörse oder kannst du auch mal Hand gegen Kruje oder kannst hier mal mitmachen. Und da, es ist schon schwierig, aber das Problem werden wir heute nicht lösen. Ja. Das läuft ja auch nicht drauf. Heiko, lass uns mal über was Tolles sprechen. Deine Messe. Erzähl doch mal, was erwartet. Wann ist sie? Die ist im Mai. Wann? Erzähl mal genau.
Genau. Dieses Jahr sind wir 3 Wochen früher, weil wir über Himmelfahrt, was danach kommt, in Pfingsten keine Messen machen können, weil da gehen immer alle segeln. Deswegen macht das keinen Sinn.
Ja.
Dieses Jahr sind wir schon am 8. Mai, 8. bis 10. Mai in Neustadt, 3 Tage lang. Und wir haben, wie immer, am Samstagabend, also neben allem anderen, haben wir am Samstagabend schön eine Hafennacht mit Max and Friends. Also wir machen auch Party, weil das ist immer wichtig. Heute macht man nicht nur Messe, heute machst du so ein Community-Treff, auch wieder in so einem Marketing-Deutsch gesprochen. Also die treffen sich und man kann abends Party machen, aber auch tagsüber mit allen quatschen. Also wir haben ja roundabout 100 bis 110 Pagoden mit unterschiedlichen Zubehör und
mit unseren Podcast-Partnern. Mit unseren Podcast-Partnern. Achtung, Werbung. Sekuma und von der Linden, vermutlich. Achtung, genau. Werbung. Werbung Ende.
Genau. Und Pantinius auch, vermutlich. Die, also, als ich meine, die sind Partner.
Wenn die Podcast-Partner werden, nenne ich die auch demnächst.
Du solltest mit ihnen sprechen. Ja, so, und ansonsten haben wir. Ansonsten haben wir natürlich wirklich tolle Boote. Also das, wir haben von der Highway Grassi 69 so als, ich sag's mal, High-End-Produkt, haben wir aber auch diese, was ich schon sagte, Katamarane im Programm, aber auch schön Lignette. Von Lignette gibt's eine Weltpremiere, eine Lignette 36. Also Lignette ist jetzt vielleicht nicht jedem bekannt, das ist aber absolut top. Bootshandwerk aus Schweden, aus den Schären, nördlich von Stockholm kommen die, extra angesegelt mit 3 Booten.
Wow.
Und das machen die immer gerne, die freuen sich immer, die finden das so toll. Und genauso Nayad 412 oder eine Akuna, ich glaube, es ist eine 48. Und also auch alles tolle Schiffe oder X-Yachten, auch wieder Dragonfly mit der neuen 36, die kommen auch. Also es ist ein schöner Range an Booten, die auch natürlich die First 30, die haben wir natürlich auch im Programm von Beneteau. Und von daher das, ich rede jetzt über Segelboote natürlich, über Segelreporter.
Ja. Klar.
Klar, ne? Wir haben zweimal Saare. Saare ist natürlich auch eigentlich eine deutsche Werft aus Estland. Ihr wisst, das ist so ein bisschen im Bereich von Heiberg Grassi, was die Qualität betrifft. Und schön da auf der Saare mal auf der Insel produziert werden. Tolle Boote, kommen aus Eckernförde. Und von daher, das sind eine gute Kombi. Auch Forbi natürlich, da habe ich auch nicht vergessen. Dänische Hersteller, auch ganz, ganz gute Kombi. Eigentlich genau das, was du für die Ostsee brauchst. Das finde ich.
Das ist lustig, bei euch sind so viele, die man sonst nie sieht auf Messen. Ja. Aber das ist wahrscheinlich dann die Nähe, klar, die kommen dann zu euch. Sirius ist auch da, ne? Wie immer, klar.
Ja, natürlich, das ist ein Heimathafen von denen.
Genau, du bist ja zu Hause.
Eine der, also ich finde ja immer eine der interessantesten Marken, weil die da immer so, man sich immer wundert, dass sie extrem gutes Geschäft in den USA und in England machen. Natürlich England wegen Tiefgang ist ein Thema, aber die sind, die haben Twin Rod, Twin Keel, und das ist in England ja so ein Ding in den Flüssen, wenn sie da ankern bei Ebbe und so. Das ist eine ganz gute Kombi.
Mhm. Ja. Sind hier meine Nachbarn da, die Pure, sind die auch bei euch?
Genau, Pure ist da, auch natürlich.
Super Boot.
Ich sag mal, einer der Highlights. Haben wir auch Europa-Yacht des Jahres gemacht jetzt.
Der hat eine riesen Förderung gekriegt noch, habe ich gesehen. Wir haben total gefeiert. Ja, das,
und Aluminium, muss man natürlich dazu sagen. Ja, das ist natürlich auch top. Ein Baustoff, der gerade sehr aktuell ist. Aber auch da wieder, es ist das Thema Semi-Custom-Made. Da können die Leute natürlich sich die Boote relativ so bauen lassen, wie sie es wollen oder für den Zweck, den sie es brauchen. Wir haben auch eine Allure. Eine Allure wird auch da sein als Alu-Yacht. Die hat Rundspant. Das unterscheidet hier schon mal ziemlich, ziemlich unterschiedliche Bauformen. Aber das ist ganz gut, sie dann entsprechend anzugucken. Ja.
Mhm. Ja, Pure, also wenn du da Messerabatt raushandeln kannst, die Pure, das wäre noch was für mich. Das müsste aber ein sehr ungewöhnlich hoher Messerabatt sein.
Die müssen Jollenkosten in Zahlung nehmen. Ne?
Genau, ja, und auf Gieselanzahlung nehmen, genau.
Ja, du kannst ja, die wohnt auch bei dir in der Nähe, oder beziehungsweise die Werft.
Ich fahre jeden Tag dran vorbei, wenn ich meinen Sohn aus der Kita hole. Also ich könnte, wenn ich jetzt also ganz weit werfe, könnte ich da einen Stein drauf werfen auf das.
Ja. Also die, wer das weiß, vielleicht weiß Carsten auch noch, also ich bin ja groß geworden, da gab es eine Alu-Werft in Norderney, Dübel und Jesse hieß die.
Dübel
und
Jesse.
Ja. Könnt ihr, kannst du dich noch dran erinnern?
Gibt es gerade günstig eine.
Ja, stimmt. Stefan hat recherchiert, auf Mallorca, das große Teil. Das, ja,
und Dübel, wenn du weißt, Dübel und Jesse, mein Kumpel, damals Bootsbaumeister, der hat die Chagall-Schüssel von Tina, der Tina I-Punkt gebaut.
Ja, das war ein berühmtes Boot. Ja, natürlich, da mit dem, die so künstlerisch draufgemalt wurde, ne? Genau, ja, natürlich. Ja.
Und die liegt glaube ich, noch in Arnes irgendwo. Irgendwo muss sie noch rumliegen. Ich weiß nicht mehr, wo die noch zugange ist. Also, das sind so ganz schöne Geschichten zu Alu. Das war damals das Top-Produkt für Admirals Cup.
Mhm. Das war richtig. Damals
Sabina und wie sie alle hießen. Also, war schon cool.
Ja. Stimmt.
Ja, also wir sind deswegen auch ganz gut vertreten, haben auch ein bisschen Kohlefaser im Programm. Und also ich glaube, das ist so eine schöne Mischung, wie wir sie auch für die Ostsee gut gebrauchen können. Und von daher freue ich mich immer. Das ist immer eine schöne Geschichte. Also Bavaria natürlich, Janot ist mit dem Schiff da. Wir haben Hanse und auch eine Dela wird vertreten sein. Also auch die klassischen Serienprodukte sind auch da.
Guck. Und sag mal, Motorboote ist ja jetzt so uninteressant für viele Segler auch nicht, weil viele im Alter
umsteigen. Genau.
Umsteigen, ja. Du, ich habe mal in Missunde gelegen, stehe ich morgens auf, trinke einen Kaffee, dann neben mir einer auf seinem, so wunderschön, ich weiß gar nicht mehr, was das war, ein großes Boot. Und dann räumte der da aus und dann habe ich so, ja, ich dachte, der erste war Charterer, weil der holte seine Sachen runter und da kam mir ins Gespräch und sagt, nee, ich hab das Boot gerade verkauft. Ich schaffe das nicht mehr, sagt er. Meine Frau schafft es gar nicht mehr, gesundheitlich. Und sagt er, das war schon ein schwieriger Schritt, aber wir haben uns jetzt ein Motorboot gekauft. Das sind dann natürlich keine, weißt du, solche Leute kaufen keine Sunseeker oder sowas oder Bayliner, sondern die kaufen meist so eher was Gesetzes.
Platz drauf.
Ja, genau, oder wie sie alle heißen, ne? So moderne Wohnschiffe und sowas. Der hat sich irgendein Hybridboot gekauft, war auch ziemlich modern. Und der sagte, bei mir war das Thema, also jetzt ganz aufhören, das wäre für mich das Schrecklichste, wenn ich nicht mehr auf dem Boot kann. Jetzt nehme ich halt ein Motorboot. Und dieser Weg ist ja völlig okay. Also
Ja. So. Also sehr, sehr, sehr beliebt übrigens ist klassisch Targa oder Sago, also diese Worker-Boats mit diesem Workaround, Walkaround, so muss man sagen. Die sind sehr beliebt bei Seglern, weil die ja so eine Stäbigkeit haben, Wetterfestigkeit und so weiter. Und das merkt man auch. Also Targa wird sehr gut vertreten sein. Also wir haben, glaube ich, 3 Targas bei uns auf der Messe in verschiedenen Größen bis 46 Fuß. Auch in so, ich sag mal, in so einer getunten Variante, habe ich gehört. Und also zu diesem stolzen Preis, die so eine Targa schon kostet, kommt dann nochmal das ganze Tuning on top. Also wirklich tolle Schiffe. Und die andere Geschichte, die wir noch haben, so wie heißen sie hier, Axopa und so, also diese etwas schnelleren, aber auch Kabinenschiffe, wo du drum herum laufen kannst, auch sehr gefragt an der Ostsee. Also ich denke, dass wir da eine ganz gute Varianz wieder zeigen, weil das ist passend für das Revier. Ja.
Und so von der Auslastung, bist du zufrieden oder wenn jetzt noch einer...
Da bin ich noch nicht zufrieden, aber das ist vielleicht auch noch eine Entwicklung, die wir jetzt die nächsten 2 Wochen noch haben. Also ein bisschen, wie immer, wir sind immer so ein bisschen auf letzten Drücker, das zeichnet uns aus. Wir müssen ja nicht ein halbes Jahr vorher fertig sein, wie andere Messen, die Hallen haben. Da sind wir variabel, aber immer mit dem Problem, dass natürlich, wir wollen ja auch vorher schon sagen oder überhaupt ganze, ich sag mal, eine Online-Ausstellungsliste machen, wo wir darstellen, wer kommt und was für Boote kommen. Das ist immer ein bisschen schwierig, aber das hält uns jetzt gerade in den nächsten 2 Wochen oder 3 Wochen noch ziemlich unter Feuer. Wir haben auch eine Kooperation angefangen mit Yacht All als Gebrauchtboot oder überhaupt Booteportal. Und da haben wir das, dass die Boote, die wir bei uns auf der Messe sehen, werden alle dort auch vorgestellt. Also das heißt, für unsere Aussteller ist das natürlich so ein zusätzlicher Vermarktungsweg. Und ich bin ja großer Freund, dass wir diese Online-Offline-Geschichte stärker verbinden. Also dieser Touchpoint, wie ich das immer nenne, das, was wir sind, also da, wo die Leute in Kontakt mit den Produkten kommen, das ist wichtig, ganz wichtig. Aber der wichtige Weg dahin, den müssen wir online machen. Und deswegen, da rede ich mir schon so ein paar Jahre den Mund fusselig. Wir haben ja auch als Medienpartner Yacht und Boote. Und diese Verbindung...
Aber gerade irgendwie
Störgeräusch
war drin.
Ich habe das Störgeräusch gehört.
Ja, so ein Störgeräusch.
Ich habe auch keine Schleichwerbung gemacht, sondern ich hab nur das System erklärt. Und die Dinge, ich glaube, dass da noch mehr drinsteckt, wenn es um Vermarktung im Bootsbereich geht, denke ich, muss man stärker in diese Richtung gehen. Also Menschen zu solchen Events bringen, so wie wir Tage des Segelns machen, kann man auch sagen, wir machen Laguntage oder Sirius-Freunde treffen sich, irgendwie sowas. Und das stärker miteinander verbinden. Also immer in Verbindung, aber auch mit online, wir nennen das ja immer diese Customer Journey, die es da gibt. Die sollte man stärker unterstützen, um dann an diesen Punkten sich zu treffen. Weil Menschen kaufen Boote beim Fühlen und Sehen. Das ist nicht, was ich online in Warenkorb packe.
Stimmt. Sag mal, bei mir war das anders. Meine Variante habe ich in den Warenkorb geschmissen. Ernsthaft?
Ja. Ich fand das so cool, dass man die... vorher geklärt.
Nee. Die habe ich wirklich, ich fand das, ich habe das Boot dann einmal Probe gesegelt, aber ich habe das Boot, mich für das Boot interessiert, weil ich so einfach fand, dass man das wirklich in den Warenkorb tun konnte. Und dann habe ich den Händler, Lepper Marine war es, Ruhrgebiet, den kannte ich, den habe ich angerufen und dann meinte ich, ich muss in den Süden, sagte er, ja, komm vorbei, gehen wir mal eine Stunde segeln. Und dann habe ich, als ich nach Hause kam, habe ich es in den Warenkorb geworfen. Ich fand das super.
Aber du hast dich informiert davor. Also die Logik entsteht immer,
ja, klar.
Es entsteht ja auch Habewolle. Also dass viele Leute laufen ja 3 Jahre um das gleiche Boot rum, bevor sie sagen, das will ich jetzt. Ne? Also und das ist eine lange Journey. Also du gehst, also zu Corona-Zeiten war es ein bisschen anders, aber jetzt ist es wieder so. Die Leute gucken 3 Jahre das Schiff an. Also ne Pogo oder ich wollte schon immer eine Pogo 38 FC haben. Das ist mein Traum. Gucke ich mir schon seit 5 Jahren an. Ich kann mir das nicht leisten, aber ich finde es geil. Und irgendwann fällt mir die in den Schoß und sage, ja, jetzt mache ich es mal. Genau. Ja, also so als Beispiel. Und so ist das mit allen, die sich damit beschäftigen.
Ach, da mache ich das so mit der Pure, dann warte ich noch ein paar Jahre, bis sie mir in den Schoß will.
Ja, genau.
Ich habe gerade überlegt, ob das nicht cool wäre, Whale-Watching noch anzubieten bei euch.
Das ja, vielleicht... das habe ich auch überlegt. Ne? Da ist der, immer so der... eine Insel von Timmendorf.
Ja, dann könnt ihr auch so ein Happening draus machen, könnt ihr irgendwie nochmal eine Rinne graben und
furchtbar.
Ist er bis dahin nochmal und konnte ihn damit mit einladen? Oder, naja, okay.
Ich würde mich als Wahl zur Verfügung stellen.
Das können wir bei uns vorne am Strand machen. Ihr wisst, wir haben einen eigenen Strand. Wo wir Boards und also so die ganzen Wingsurfing oder E-Surfing oder E-Foiling bieten wir alles am Strand an. Also wir sind ja auch tatsächlich eine Messe mit direktem Wasseranschluss für diesen Fun-Sport-Bereich und das machen wir da.
Ja, perfekt, das passt, auch passt gut
nicht
zusammen.
Weit weg vom Wal.
Man muss aber aufpassen im Moment, dieses Jahr muss man mit den Stränden aufpassen, wenn man ein bisschen fülliger ist, weil wenn man da liegt, ständig kommen Aktivisten und schieben dich wieder ins Wasser. Weißt du, da musst du echt.
Machen so eine Rinne. Ne?
Ja, genau. Mein Sohn kommt mit dem Bagger, ich bringe den mit.
Stimmt, da musst du aufpassen, dass der Wolf da nicht durchläuft. Ne? Okay, jetzt.
Auf das kommt, das ist in Hamburg gerade aktuell. Ja,
Hamburg eben.
Geh nicht mehr zu Ikea einkaufen, du.
Genau, der ist in die Alster gesprungen. Mal gucken, ob er unseren Drachen irgendwie drauf war oder irgendwie. Naja, wie auch immer. Okay, das war.
Es wird nicht besser. In Berlin Wölfe, die keine sind. Löwen waren es.
Löwen
war es.
Ja, auch geil.
Carsten, du bist nicht da am Wochenende zum Messer, ne?
Du bist
im Auftrag des Segelns unterwegs. Ja. Ich komme leider nicht am Freitag, weil da habe ich hier große Geburtstagsfeier. Der kleine Mann wird 6, Miniboden.
Ah, ja.
Ja, und sehr die geil. Familie ist zu Besuch.
Ja.
Und ich komme mal trotzdem, ich komme am Sonntag. Habe ich heute schon alles geklärt.
Genau, du kannst ja mit den Segelreporter, Lesern und Hörern, kannst ja noch überlegen, ob die ein kleines Meeting machen. Und vielleicht hätte ich ja noch ein paar Tickets. You know?
Ach so.
Deswegen.
Ja. Dann telefonieren wir doch mal.
Ja.
So ein kleines Angebot.
Ja.
Und nächstes Jahr gucken wir mal, ob wir bei dir mal auf der Messe einen Live-Podcast machen, das ist ja so nah dran.
Vom Strand, auf den Terrassen.
Stimmt, auf den Wal. Ach nee, der wird
ja, auf den Wal.
Okay, lass uns
das. Ich habe heute gerade über den Wal meine Kolumne geschrieben.
Wollte ich gerade sagen, ich habe mir das gerade noch gelesen.
Das ist eine Geschichte.
Voll im Walfieber.
Hast du gelesen, meine Kolumne, oder was?
Ja, schön. Kommt morgen, Donnerstag, ne?
Sagst du. Morgen kannst du auch morgen machen, mir ist egal. Nee, morgen kommt Heiko, Donnerstag kommt.
Genau.
Heiko, bevor wir uns jetzt in Kneipengesprächen verlieren, schön, dass du Zeit hattest. Ich freue mich auf die Messe, wie immer. Und schöne Ostern und bis bald. Ciao, ciao.
Das wünsche ich euch auch beiden und vielen Dank. Wir hören und sehen uns.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.